Ja, wunderschönen Nachmittag. Ich fange mal an. Willkommen zur Präsentation von Mur.at. In der nächsten halben Stunde wollen wir den Verein Mur.at genauer präsentieren. Wir, das sind Jamil Wadak und Ralf Wozelka vom Technischen Network Operation Center und ich, Andreas Zingerle. Mur.at agiert seit 1998 in Graz als Verein zur Förderung von Netzwerkkunst, betreibt in der Leitnergasse eine Serverfarm, die ans Arconet angeschlossen ist. Als Netzwerk ist Mur.at eine virtuelle, ständig erweiternde Plattform von Kunst- und Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Sparten zur Entwicklung und Förderung von Netzkultur. Es sind ca. 370 Mitglieder zurzeit, über 1000 Benutzer, und dazu zählen unter anderem eben Kunstschaffende, also Einzelpersonen, dann verschiedene Künstlergruppen, Kollektive, Vereine, wie zum Beispiel Galerien, wo ihr draußen auch seht vom ESC Medienkunstlabor eine Installation bei den Foodtrucks, dann Theater, Musiklabels, Musikgruppen, freie Radios wie das Radio Helsinki, was ihr draußen auch seht, einen Stand habt, und eben diverse Eventveranstalter, wie auch die Grazer Linux-Tage. Mur.at ist zur der Technologieerschließung und der Verwendung von freier und quelloffener Software verpflichtet. Und das Team von Mur.at ist als nicht kommerzieller, selbstverwalteter Betrieb organisiert und bildet eben den Backbone für die Arbeit der Community. Hier ein paar Fotos aus den Anfangsjahren, wo die Schaffung von Internetzugängen im Vordergrund gestanden ist. Das Mur.at-Netzwerk ermöglichte damals schon Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 700 Kilobyte pro Sekunde. Das schnellste damals am Markt verfügbare Internetanbindung war eben ISDN-Leitungen mit maximal 128 Kilobyte pro Sekunde. Und den Kunstschaffenden war eben damals schon wurde die Möglichkeit gegeben, produktiv das Internet zu nutzen und das Netz für ihre Arbeiten zu nutzen. Aber natürlich war auch der persönliche Austausch der interessierten Netzkunstgemeinschaft sehr wichtig und auch die Organisation von NetArt Community Conventions, NCCs, wo ich hier auch ein paar Logos dazu gegeben habe. Das war definitiv eine extrem spannende und intensive Zeit und sollte aber nicht der Fokus von dieser Präsentation sein. Vielleicht können wir auch in den nächsten Jahren eine Präsentation diese Anfangsjahre genauer beleuchten, wenn auch mit Gründungsmitgliedern oder vielleicht Mitgliedern der ersten Stunde da auch einen Rückblick geben können auf 25 Jahre Mur.at. So, ich möchte jetzt an den Ralf übergeben, der vielleicht über diesen Somi-Bärbel was sagen wird. Mhm.
Mur.at ist an sich über Fördermittel von Land, Bund und der Stadt Graz finanziert, aber auch der Servicebetrieb, der ist kostenaufwendig und seit 2017 führt Mur.at jährlich den solidarischen Kampagne zum solidarischen Mitgliedsbeitrag durch. Deshalb, und zwar ist der solidarische Mitgliedsbeitrag ein Konzept, das ermöglicht, dass alle Mitglieder einen Beitrag leisten, der aber ihren finanziellen Möglichkeiten entsprechend ausgelegt werden kann. Das heißt, Mitglieder, die es sich gut leisten können, die können mehr beitragen und dadurch Mitglieder unterstützen, die in einem Jahr nur weniger beitragen können. Und da zeige ich euch jetzt kurz, wie so eine Kampagne abläuft. Und zwar läuft eben in Form von Runden ab, die jeweils einige Wochen dauern. Und am Ende der Runde wird immer überprüft, haben wir das Finanzierungsziel, das am Anfang festgelegt ist, erreicht oder nicht. Und falls das Finanzierungsziel noch nicht erreicht ist, kommt die nächste Runde und am Anfang dieser Runde werden noch an alle Mitglieder mal informiert, wie der Status von den Gebote, die abgegebenen, jetzt wollte ich sagen Stimmen, die abgegebenen Gebote sie ausgewirkt hat auf das Gesamtergebnis. Und während einer Runde sind die ganzen Mitglieder, ist denen nicht bewusst, wo es gerade steht. Also man hat da keinen Live-Ticker, der zeigt, ja, wie viel brauchen wir noch, sondern es geht dabei darum, dass sie alle beteiligen und das wollen wir erreichen, indem wir quasi die Information wirklich am Rundenende erst ausgeben, wie der Status wirklich ist, sodass jeder wirklich eine Motivation hat, dass er sich ja wirklich beteiligt. Okay. So. Was haben wir da? Genau, am Rundenende Finanzierung erreicht. Haben wir die letzte Runde erreicht, ja. Das ist quasi der Fall, wenn wir wirklich das Finanzierungsziel nicht erreichen, dann wird man wirklich die Kampagne als gescheitert bezeichnen. Ist aber nie passiert. Normalerweise ist es innerhalb von den ersten zwei Runden auf den Zielbetrag gekommen und damit ist die Mitgliedsbeitragskampagne dann als erfolgreich abgeschlossen, eingestuft und die ganzen Mitglieder werden informiert, kriegen eine Rechnung. Genau. So. Und der solidarische Mitgliedsbeitrag, der bildet jetzt quasi auch den Teil von unserer Finanzierung, der den grundsätzlichen Servicebetrieb abdeckt, was die Hardware betrifft, das Rechenzentrum und so. Und macht, glaube ich, was für Größenordnung, Drittel aus. Genau. So. Soweit einmal zu dem. Und jetzt mache ich weiter mit dem zentralen Kern- und Dreh- und Angelpunkt von MURT, dem Network Operation Center. Das befindet sich in der Leitnergasse 7, in diesem schönen Altbau. Dort versteckt sich alles, was wir in Infrastruktur haben. Büros und Hardware, praktisch im Herzen von Graz. Da Fotos von unserem Projektraum, der von Mitgliedern genutzt werden kann. Frei zugänglich für beliebige Projekte. Nutzbar, unsere Werkstatt, die haben wir jetzt renoviert letztes Jahr. Die neue Werkbank und ein starker PC für Multimedia Processing. Und die Küche mit der LED-Kette, die ist nur Worte drauf, dass wir es zu einer netten, bunten Deckenbeleuchtung verwandeln. Aber wie das so ist, es gibt viele angefangene Projekte, sie warten auf Fertigstellung. So, weiter geht's mit unserem Büro. Das sind die zentralen Büroräumlichkeiten, wo wir unsere tägliche Arbeit verrichten. Meistens seit Corona ist es mehr Homeoffice wie dort, leider. Genau. Wir im täglichen Betrieb, möglichst anonym, auch wenn keiner da ist. Manchmal raucht er was ab. Okay. Ah, siehst du. Und jetzt noch ein paar Worte zum wichtigsten Raum in dem Ganzen, dem Serverraum. Da haben wir, das ist so, Hofwart, gut. Okay, wir drehen uns jetzt alle mal nach links, rechts. Und das sind die drei, also der Serverraum ist jetzt im Laufe der Jahre gewachsen. Das hat angefangen mit einfachen PCs, auf denen Webserver gelaufen sind. Und im Laufe von 20 Jahren ist das gewachsen auf einen Serverraum mit drei Racks, einer USV, Haufen Verkabelung, wie man sieht. Und so. Einigen, also im Laufe der Jahre ist auch die Hardware im Serverraum sogar weniger geworden, weil es immer mehr Richtung Virtualisierung geht. So, halt mal, schnappen wir schnell den da. Da seht ihr unseren eigentlich zentralen Virtualisierungsserver. Da laufen jetzt eigentlich die meisten Maschinen in Form von virtuellen Maschinen drauf. Das ist nur der Backup-Server. So. Und man sieht da auch einige Housing-Server. Es haben einige Kunstschaffende, Vereine oder auch ja, Gruppen, die im IT-Netzkunstbereich tätig sind, die haben die Server bei uns da im Raum am Netzhänger. So, jetzt geht er kurz mal weiter auf die. Ah, halt, nein, schon die letzte. Okay. Genau, der zentrale Hypervisor, unsere zwei CEF-Nodes, dann der neue Mail-Server, auch Hypervisor, alles virtualisiert drauf, laufend. Ein paar Raspberries, unter anderem SMS-Gateway für unser Monitoring, die es uns am Wochenende nicht schlafen lässt, und auch Raspis für das Monitoring von der USV, die Geschichten. Alles dort zum Spülen und zum Basteln vorhanden. Mit Klimaanlage seit einigen Jahren, nachdem das Ganze von der Abwärme her nicht mehr rein durch das Mauerwerk und durch die Fenster zum Handel war. Staubfrei ist er jetzt auch. Durch die Staubfilter. Okay, und da drin, auf dieser Serverinfrastruktur, da laufen unsere Services, die wir unseren Mitgliedern bieten. Das ist zentral einmal Webspace. Jedes Mitglied kann bei uns einmal grundsätzlich ohne zusätzliche Kosten eine Website aufsetzen und ein Subdomain von Mu.at haben. Kann die Server verwalten, hat Serverzugang mit SSH, SFTP zum Webspace. Die Leute können auch eigene Domains natürlich anmelden bei uns. Wir sind ein Reseller und alle Mitglieder kriegen bei uns E-Mail-Accounts und können auch Mailinglisten bei uns registrieren und verwalten. Haben wir Webmail-Frontend laufen. Seit ein paar Jahren wird Cloud immer wichtiger und da haben wir Nextcloud laufen, mittlerweile mit OnlyOffice drauf. Die Leute nehmen das recht gut an. Das taugt einer, dass sie da im Team gemeinsam arbeiten können. Mittlerweile so Teams mit 15 Leuten oder so, die nachher eine komplette Dokumentenverwaltung über unseren Cloud-Server machen. Dann haben wir uns in letzter Zeit, im letzten Jahr auch Joint Venture aufgerissen mit Servus.at, haben gemeinsam einen BBB-Server extern angemietet, den auch über die Cloud zur Verfügung gestellt. Echt wirklich praktisch zum Verwenden drüber. Bieten Wikis an, für alle Mitglieder nach Wunsch eigene Wiki. Zum Aufsetzen der Etherpad haben wir am Start, zentral ist auch GitLab, wo alle Mitglieder bei uns einen Account haben und können über GitLab dann auch zum Beispiel statische Webseiten verwalten und automatisch deployen lassen auf unserer Webserver-Infrastruktur. Und wie gesagt, einige Leute haben Hardware bei uns im Rechenzentrum stehen oder mieten sie eine VM bei uns. Das verursacht nachher normalerweise schon Zusatzkosten. Wichtiger Service bei Mu.at ist auch die Künstlerinnenwohnung, wo es zum günstigen Tarif recht niederschwellig eine Bleibe mieten kannst in Graz. Gilt für Mitglieder, jedes Mitglied kann dort auch immer Leute unterbringen, wenn es Künstler da haben zum Beispiel oder irgendwelche Gäste. Genau, und wir, der Jamil und ich, vorrangig sind immer da als technischer Support und basteln auch an speziellen Lösungen, die für diverse Kunstprojekte zum Machen sind. Also meistens sind es Lösungen, die ein bisschen ausgingen über das, was beim üblichen Webprovider so vom Fleck wegkriegst und durch Klick auf der Weboberfläche erreichen kannst. Genau. So. Und der Jamil wird jetzt weiter erzählen über die Serverinfrastruktur und die Netzwerkinfrastruktur.
So. Das ist nur ein kleiner Überblick, relativ vereinfacht. Deswegen steht da oben nur Router. Da hängen natürlich ganz viele Switches dran und ihr habt ja den ganzen Kabelsalat gesehen. Ihr könnt sehen, zentral sind die Hypervisor. Das sind diese hier. Da habe ich die Namen aufgeführt, das ist auch egal. Laufen halt die verschiedenen Services, zum einen das Housing, die Webserver, der Login-Server, DNS. Wir haben eigenen DNS-Server, zwei davon sogar. Und wir haben eine kleine User-Verwaltung, damit die Leute ihre Passwörter resetten können. Der nächste große Punkt ist unsere Mail-Infrastruktur. Wir haben, bisher lief das alles über den einen Server. Der eine Hypervisor hat bisher alles gemacht. Jetzt haben wir den neuen Mail-Hypervisor, der hat jetzt schon die IMAP und POP übernommen. Nach und nach werden die neu aufgesetzt und darüber auf den neuen rüber migriert. Dann haben wir noch eben einen eigenen Hypervisor, da läuft jetzt nicht als VM, sondern in Docker GitLab. Und dann haben wir noch einen Hypervisor, der eben zweiten DNS, ein paar Housing-Server und Testing-Server betreibt. Die ganzen VM-Images werden über CEF bereitgestellt. Das sind 3 Server, 2 davon Hardware, einer virtuell, um das Quorum zu erhalten. Das wird aber auch bald geändert. Die stellen, wie gesagt, die VM-Images bereit. Dann gibt es noch einen Backup-Server, Datenbank-Server und wir haben auch einen eigenen Debian-Mirror. Und noch, wie gesagt, der Ralf hat es schon angesprochen, Housing-Server, Hardware-Server. Genau. Im Monitoring gibt es eben auch 2 Raspberry Pis. Der eine überprüft die USVs und sendet uns Nachrichten, wenn was nicht stimmt, weil die USV leider ein bisschen älter ist und eben noch nicht direkt über Netzwerk kommunizieren kann. Und dann gibt es, wie gesagt, den SMS-Gateway auf dem anderen Raspberry Pi, der uns dann immer nervt. Gut, dann wollte ich noch kurz unser Webseiten-Deployment ansprechen, weil das ja doch relativ interessant sein kann. Warum Docker? Weil Docker, ihr wisst es wahrscheinlich alle, Docker ist einfach, lässt sich relativ einfach upgraden, ist gut getrennt, isoliert und wir können relativ schnell neue Upgrades hochziehen und eben auch spezielle Lösungen anbieten, schnell mal etwas entwickeln auf unseren Development-Servern. Ja, wie funktioniert das? Die Images haben wir im GitLab. Und die werden von unseren Docker-Servern runtergeholt. Da läuft Docker Compose. Und für jede Webseite gibt es einen Docker Compose Stack, der dann entsprechend, je nachdem, wenn es eine statische Seite ist, ist es nur ein Image. Wenn es eine dynamische Seite ist, eben noch eine Datenbank und ein Adminer zur Verwaltung der Datenbank. Das Ganze wird bereitgestellt über Traffic, der Reverse Proxy. Und der redet über die Docker-Labels im Docker Compose, kann der dann die Namen, Name-Based Routing vornehmen und dann auch über Let's Encrypt Zertifikate generieren und dann eben die Webseite bereitstellen. Und ja, das ist relativ interessantes und cooles Konzept, lässt sich auch direkt daheim übernehmen, mehr oder weniger, mit kleinen Anpassungen in der Konfiguration. Und ja, es ist sehr flexibel und angenehm. Oh, okay. Dann gebe ich weiter an den Andreas.
Ja, danke, Jamil. Ich wollte noch kurz, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, aber Eckpunkte des künstlerischen Jahresprogramms und gewisse Formate da noch ein bisschen eingehen. Wie früher schon kurz erwähnt, es gibt eine Künstlerinnenwohnung und wir verwenden die auch, um eben Gastkünstler, die wir einladen zu uns in Form von einem Artist-in-Residence-Programm, da unterbringen können. Dann gibt es jährliche Worklabs, die stattfinden, dann Jahrespräsentationen und Ausstellungen, manchmal auch Publikationen, so wie wir auch eine letzte Publikation mit haben. Dann bei Radio Helsinki gibt es ein Radioprogramm, einen Podcast unter dem Namen Netzrauschen und immer wieder eben treten Künstlergruppen an uns heran für Kooperationen, eben dann mit Mitgliedern oder lokalen und internationalen Partnern. Kurz zu dem Artist-in-Residence-Programm ist eben eine internationale Ausschreibung, was einen genannten Open Call, reichen Künstlerinnen ihre Projekte ein, werden dann von uns ausgewählt und eingeladen, meistens so für zweimonatige Aufenthalte in Graz, wo sie dann in der Künstlerinnenwohnung arbeiten können. Und dann im letzten Jahr hat sich auch ergeben, dass wir einige Projekte virtuell unterstützen. Die Online-Residences können genauso die Infrastruktur von Muratin nutzen für ihre Umsetzung von Projekten. Und wir haben sie dann im weiteren Sinne auch für das Worklab eingeladen. Hier eine kleine Übersicht über das Worklab vom letzten Jahr. Das künstlerische Jahresprogramm setzt sich immer mit verschiedenen Themen auseinander. Hat es zum Beispiel in den letzten Jahren Themen gegeben wie Blockchain, Machine Learning, Autonomous Systems, dann Menschenrechte wörtlich nehmen, hat ein Jahresprogramm auch geheißen. Heuer gibt es ein Jahresprogramm zum Thema Nachhaltigkeit. Und Worklabs kann man als mehrtägige Unkonferenzen verstehen, wo Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und gemeinsam an Ideen und Entwürfen arbeiten, wo sie vielleicht daraus dann auch Projekte im weiteren Sinne entwickeln können. Ja, also meistens mit verschiedenen Präsentationen und Workshops, unterbrochen von Lunch- und Dinner-Breaks, wo eben dann Diskussionen auch weitergeführt werden. Worklabs dienen als Inkubatoren für die konkrete Arbeit der jeweiligen Künstler, Designer, Hacker, Techniker, wie auch immer sie sich bezeichnen, und sollen aber auch als offene Denkwerkstätten gelten, wo eben viel diskutiert wird, auch viel kritisiert wird oder kritisch hinterfragt wird und wo eben Ideen, Tools und praktische kreative Zugänge entwickelt und ausprobiert werden. Publikation Machine Learning ist aus der Arbeitsgruppe im Netz der Sinne entstanden. die sich mit Machine Learning Technologien künstlerisch auseinandersetzte. Und mit der Publikation wurde dieser Prozess der Arbeitsgruppe eben erweitert und auch geöffnet, um andere Positionen oder andere Perspektiven aus Kunst und Theorie einzubeziehen. Wir haben ein paar Exemplare auch mit, wenn ihr daran interessiert seid, können wir bitte einfach danach zu uns kommen. Dann unser Radioprogramm Netzrauschen bei Radio Helsinki ist zurzeit alle 4 Wochen, immer dienstags 10 bis 10.30 Uhr und ist eben Gespräche zwischen dem MUR-AT-Team, Mitgliedern und eingeladenen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen zu Themen aus den Bereichen der Netz- und Medienkunst. Es werden auch die Residency Artists vorgestellt, Worklabs, Besuche bei verschiedenen anderen Festivals und so weiter. Das Archiv ist als Podcast zur Verfügung gestellt im Cultural Broadcasting Archive. Ihr könnt also auch alle bisher ausgestrahlten Sendungen dort nachhören und über euren Podcatcher abonnieren. Die letzten Jahrespräsentationen waren hauptsächlich Online-Präsentationen. Da möchte ich nur auf 2 kurz verweisen. When Paradigms Collide, die erste auf der linken Seite, eine Webseite mit einer Sammlung aus Arbeiten, die eben als Teil der virtuellen Residences und des Worklabs entstanden sind, war auch ein Teil der Netzkunstbiennale The Wrong, und auf der rechten Seite also ein Screenshot von der VR-Ausstellung As If They Were Flowers, auch eine virtuelle Ausstellung, was mit der VR-Plattform Mozilla Hubs umgesetzt wurde, und es eben auch eine Sammlung aus den künstlerischen Arbeiten, die aus dem Jahresprojekt entstanden sind, zusammenbringt. Dann möchte ich noch kurz verweisen auf ein Event, das wir im Mai geplant haben, einen Hackathon. Wird sich eben mit dem heurigen Jahresthema Unsustainable auseinandersetzen und wird im Spektral statfinden, am Landcafé 45, und sollte eben ein Wochenende des Hackens, des kreativen Ausprobierens von Ideen und Demos, Prototypen sein. Ich möchte kurz den Begleittext vorlesen dazu, dass es vielleicht so als Teaser auch gelten kann. Forschungen zeigen auf, dass bereits 2025 die IT-Branche weltweit bis zu 20% der verfügbaren Energie benötigen wird, was ca. 5,5% der CO2-Emissionen entspricht. Angetrieben durch die stetige Digitalisierung aller Lebensbereiche, dem Internet der Dinge und immer energie- und datenhungrigeren Lebensgewohnheiten, steigt der Energieverbrauch des Internets rasant an. Unser Planet erlebt einen beispiellosen Klimawandel, und das Internet ist sowohl ein Teil des Problems als auch der Lösung. In dem Hackathon wollen wir Ideen und Konzepte entwerfen, wie wir Ansätze für eine lebenswerte Zukunft auch mit Hilfe nachhaltiger Infrastrukturen und neuer Technologien gestalten können. Wir kooperieren eben mit dem Spektral für dieses Event. Es auch tolle Räumlichkeiten dort gibt, wo verschiedene Gruppen sich bilden können und eben dann aufgeteilt in verschiedenen Räumen an diesen Ideen arbeiten kann. Anmeldung gibt es auch über unsere Webseite, und würden uns auch freuen, ein paar Leute von den Linux-Tagen und aus dieser Community begrüßen zu können. Ja, soweit war das unsere kurze Präsentation von MUR.at. Ich möchte noch auf die Webseite verweisen, wo es auch einen Newsletter gibt, bei dem Sie sich anmelden können. Und vielleicht haben wir noch kurz Zeit für ein paar Fragen, kurze Fragerunde. Dankeschön. Bitte schön.
Ich war gerade, wie man jetzt mein Tag ist, eigentlich ein Muss,
Okay, ja, danke. Ich wiederhole es kurz für den Stream. Also Sie haben eine Kollegin oder eine Freundin, die Musikerin ist und die gerne Klimadaten sonifizieren will. Und ob das ein mögliches Residency-Programm wäre. Prinzipiell hört sich spannend an, denke ich mal. Kann sich gerne melden bei uns auch. Den Open Call für die Residencies gibt es einmal im Jahr. Aber natürlich sind wir auch offen für solche Anregungen, wenn wir aufmerksam werden auf Künstlerinnen, mit denen dann in Kontakt zu treten und schauen, was sie machen und wie sie das machen. Und natürlich ist für uns wichtig, dass die Leute mit freier und offener Software arbeiten, aber abgesehen davon, also mit Open Data und so, kann man da sicher spannende Projekte machen und ist auf jeden Fall eine interessante Kandidatin, genau. Sonst noch Fragen vielleicht? Ja, wenn nicht, dann bitte da hinten noch. Wie viele Runden, ich glaube, das geht über den SOMIB, oder? Wie viele Runden der SOMIB läuft?
Üblicherweise war es in den letzten Jahren noch 2 Runden oder am Beginn der 3. Runde erledigt. Also es waren üblicherweise also als erstes Zeitfenster von 3 Wochen, dann nur mal 2 oder 3 Wochen drauf und dann sonst üblicherweise ausreichend Beiträge, sodass wir den Zielbetrag erreicht haben. Es gibt da immer wieder viel Nachzügler, muss ich sagen. Also quasi im Sinne von einem solidarischen Mitgliedsbeitrag braucht man vielleicht mehr Zeit sogar, ja, damit man wirklich alle Mitglieder, die willens sind, auch motiviert dazu, ein Gebot abzugeben. Aber die Finanzierung an sich, das Ziel, das erreichen wir mit ein bisschen geringerer Beteiligung. Was haben wir gehabt? Waren es 15%, die sich ganz enthalten? So.
Bitteschön. Im Durchschnitt, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist oder wie viel die Spendenbereitschaft, kann man sagen, ist?
Median war wieder 50 Euro und der Durchschnitt war, glaube ich, knapp an die 60. Bei einer Beteiligung von 340 Mitgliedern, sowas in der Art, haben wir gehabt.
Okay, ich sehe sonst keine Hände mehr, können auch gerne noch in der Pause weiterreden. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit und noch einen schönen Tag bei den Linux-Tagen. Dankeschön.